Heute müssen wir über etwas sprechen, was sich eigentlich gegenseitig ausschließen sollte, nämlich der Bugatti Typ 35 und Schwächen. Klingt unglaublich für so ein erfolgreiches Rennauto, aber ein paar klitzekleine Schwächen gab es dann doch tatsächlich, wenn auch nicht allzu viele. Aber mein wunderbarer Gast Julius Kruter versteht es natürlich meisterhaft, sie für uns herauszuarbeiten. Und wir sprechen über den Nachfolger des Typ 35, nämlich den extrem seltenen Bugatti Typ 59, dessen wenige, teilweise sehr berühmte Besitzer Julius Kruter alle persönlich kennt und über den er gerade ein Buch geschrieben hat, das leider ungefähr genauso selten bleiben wird wie der Typ 59 selbst. Den Grund dafür erfahrt ihr natürlich nachher auch.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Stellt euch mal vor, ihr wollt euch ein schönes Auto gönnen. Sagen wir mal, ein Porsche 997 4S Cabrio. Meteorgrau, Perleffekt, Volllederschwarz. Klar, soll noch 65.000 Euro kosten, ist eine Menge Geld. Dafür hat er aber nur 41.000 Kilometer runter. Und genau da kommt ihr dann ins Grübeln. Wer sagt euch denn, dass die Kilometer echt sind? Der ist von 2007, aber hat erst 41.000 gelaufen? Tja, und genau da kommt mein Werbepartner CarVertical ins Spiel. Denn mit CarVertical findet ihr mit wenigen Klicks raus, ob die Kilometer echt sind. Und auch, ob die Nachlackierung an der Front wirklich nur wegen Steinschlag war oder ob ihr euch gerade in einen ehemaligen Totalschaden verliebt. Dafür gebt ihr bei CarVertical einfach die Fahrgestellnummer ein und Sekunden später bekommt ihr einen kompletten Bericht über das Auto mit Servicehistorie, eventuellen Unfallschäden, Ausstattung, mit allem drum und dran. Klingt gut? Ist sogar noch besser, denn bei CarVertical habe ich jetzt für euch 20% Rabatt gesichert. Geht einfach auf carvertical.de und holt euch mit dem Promocode Motorikonen 20% Nachlass. Mein Tipp, probiert es einfach aus und kauft dann den 997 ganz beruhigt, weil ihr wisst, dass alles passt. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Gleich kommt das Intro, dann geht's auch schon los. Und wenn ihr diesem Podcast was Gutes tun wollt, ja, dann abonniert Motorikonen in eurem Podcast-Player und folgt Motorikonen am besten auch auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn. Und jetzt geht's los mit Julius Kruter und dem dritten Teil dieser Folge zum Bugatti Typ 35. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Was waren denn dann ganz allgemein die Schwachstellen am Bugatti Typ 35? Gab es überhaupt welche? Oder ist das jetzt zu despektierlich, aber da gibt es doch auch Stellen, die nicht so gut sind, oder?
Naja, die Vorderachse, die hat schon häufig zu Achstrampeln geführt. Die Seilzugbremsen waren super mit dem Ausgleich und haben immer gut gezogen.
Aber also Ausgleich heißt, dass sie...
Die hatten einen mechanischen Ausgleich, sodass sie nicht
nach einer Seite ziehen.
Genau, dass sie nicht nach einer Seite ziehen. Das Getriebe war super. Die Pedalerie war klassisch ausgelegt, wie heute auch. Das heißt, sie haben Gas rechts, Bremse in der Mitte und Kupplung links. Muss gerade nachdenken. Bei Alpha war das teilweise anders ausgelegt. Da hatten sie Gas und Bremse anders, also vertauscht. Und ja, was waren die Schwachstellen vom 35.
Ich muss noch kurz nachfragen, das Getriebe waren wie viele Gänge?
Vier. Vier Gänge. Erster vorne links, zweiter hinten links, dritter vorne rechts und vierter hinten rechts. Das ist eine Haarschaltung. Und um in den Rückwärtsgang zu kommen, muss man den Knopf drücken auf der Gangschaltung. Damit bewegt sich ein kleiner Haken nach oben und man kann in den Rückwärtsgang den Ganghebel einführen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich habe es richtig rum gesagt. Muss immer nachdenken, wenn man nicht direkt am Auto ist oder sowas. Und man erklärt, da muss man kurz nachdenken. Ja, was waren Schwachstellen vom Auto? Ehrlich gesagt, er war in sich schon ein sehr komplettes Rennauto. Sonst hätte es ja nicht über einen Zeitraum von fast 10 Jahren, fast ein Jahrzehnt, hat das Auto ja sehr, sehr viel gewonnen. Auch gegen Konkurrenz, gegen hervorragende Konkurrenz wie Delage und Alfa Romeo. Im Grunde war Bugatti im Grand Prix Sport 1932, 33 mit den Typ 51, die im Grunde weiterentwickelte Typ 35 Bs waren. Der große Unterschied war, der Kühler wurde noch breiter und man hatte jetzt zwei obenliegende Nockenwellen und über 160 PS Leistung. Die Autos waren 32, 33 noch konkurrenzfähig. Das würde jetzt sehr weit führen, 32 weniger als 33, weil die Alfa Monzas, also die 8C 2300, die haben den Bugattis schon das Leben ziemlich schwierig gemacht. Vor allem 1932 hat er nur noch den tschechischen Grand Prix gewonnen. Aber sonst von den wichtigen Rennen hat Alfa alles abgeräumt. Und 32 kam er dann werksseitig der Tipo B bei Alfa Romeo. Und den sollte ja Enzo Ferrari erst von Alfa nicht bekommen, weil Alfa aus dem Motorsport ausgestiegen war und Enzo Ferrari praktisch für Alfa den Motorsport weiter betrieben hat mit der Scuderia Ferrari. Aber Alfa ihm am Anfang den Tipo B nicht gegeben hat. Und dadurch wurde Bugatti in der Saison 33 wieder konkurrenzfähig und gewann wieder Monaco Grand Prix mit Vasi gegen Tazio Nuvolari im Alfa Romeo, der aber nicht die neueste nicht die neueste Waffe am Start hatte, ja. Und ab 34 war dann so ziemlich wirklich Schluss. Bugatti hat zwar 33 einen völlig neuen Rennwagen konstruiert, aber wir wissen, 30.01.33, die Nazis kamen an die Macht und Adolf Hitler machte tatsächlich wahr, was die wenigsten erwartet haben, dass er Auto Union und Mercedes nicht nur dank Subventionen viel Geld in die Hand gab, sondern vor allem auch durch das Kaufen von Automobilen und anderem Rüstungsmaterial bei Mercedes, denen die Kassen gefüllt hat. Womit überhaupt es erst möglich war, einen neuen Grand Prix-Wagen zu konstruieren. Weil Stuck, der damals der herausragende deutsche Fahrer war, und Caracciola, die hatten ja kein Auto, was sie fahren konnten. Caracciola fuhr Alpha, Stuck fuhr noch ein bisschen im SSK um die Gegend. Und Stuck war auch hin und wieder mal in Molsheim zu Besuch. Aber Mercedes hatte kein Auto. Und die Auto-Union auch nicht, erst recht nicht. Und erst als dann 34 diese neuen Silberpfeile kamen mit dem W25 und dem Auto Union Typ C, war dann nicht nur für Alfa Romeo, die Anfang der Saison mit dem Tipo B wieder eingreifen konnten, für Bugatti. Bugatti ist praktisch in der Schönheit gestorben. Ja, wissen Sie was? Vielleicht war das der große Schwachpunkt vom Typ 35. Der große Schwachpunkt vom Typ 35 war nicht das Auto selbst, sondern die Starrköpfigkeit von Herrn Ettore Bugatti. Weil er hat immer sehr schöne Dinge konstruiert, aber er hat viele Dinge abgelehnt. Bis Bugatti bereit war, an seine Autos einen Kompressor dran zu schrauben, musste er ja praktisch erst wieder Rennen verlieren, bevor er bereit war, einen Kompressor dran zu schrauben, weil er sagt, es passt nicht zur Ästhetik des Motors, wenn da an der Seite der Kompressor hängt. Und er hat mit dem Nachfolger der ganzen Typ 35-Familie Ende 1933 mit dem mit Sicherheit schönsten Rennwagen der Vorkriegsgeschichte überhaupt, einem Auto, was nochmal deutlich mehr Leistung bekommen hat, auch wieder praktisch auf einem Tourenwagenmotor aufbaute, diesmal auf dem Doppelnockenwellenmotor des Typ 57, nicht mehr auf einem 8-Zylinder-Reihenmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle, 20 cm mehr Radstand bekam. Das war ab Ende 1933 der Typ 59. Aber das Auto war im Grunde schon, als es rauskam, technisch veraltet. Es war eigentlich ein hoffnungslos romantisches Auto. Warum hatte so ein Grand Prix-Wagen überhaupt zwei Sitze? So ein Auto hatte zwei Sitze, weil häufig der 14-, 15-jährige Schmiermaxe da noch auf der Beifahrerseite saß, sich um den Öldruck gekümmert hat, sich um den Benzindruck gekümmert hat, geguckt hat, dass bei den langen Rennen Öl aus dem Zusatztank unter dem Beifahrersitz Öl nachgepumpt wurde. Und weil es reglementmäßig einfach vorgeschrieben war, dass zwei Leute an Bord saßen. Und Bugatti hat also noch einen Zweisitzer konstruiert, als man schon lange laut Reglement keine Zweisitzer mehr gebraucht hat. Der Nachfolger der legendären Typ 35 Baureihe war der Typ 59 und auch der war ein Zweisitzer. Das brauchte ich nicht. Auch der hatte noch im Grunde nur eine verlängerte Typ 35 Karosserie, die wesentlich eleganter war. Der Typ 35 ist ein wunderschönes Auto. Aber im Grunde sieht er, wenn man einen Typ 59 daneben stellt, ein bisschen klobig aus. Also es tut mir jetzt selber im Herzen weh, das zu sagen, dass ein Typ 35 klobig ausschaut. Aber wenn Sie einen Typ 59 sehen, mit seinen weiterentwickelten Aluminiumrädern, diesen Klavierseitenrädern, die ein ästhetischer Traum sind, immer noch keine Einzelradaufhängung, sondern eine durchgehende starre Vorderachse, gegossen, Loch reingebohrt, geschmiedet, ein tolles Teil, technologisch, aber 10, 15 Jahre veraltet. Immer noch ein Zweisitzer, 20 cm im Radstand mehr und um den Schwerpunkt weiter runterzukriegen, das war vielleicht die einzig wirklich große technische Neuerung, hat man eine Hinterachse gebaut, wo der Antriebsstrang weiter unten lag und über ein Differential, über eine Double Reduction, die Hinterachse war eine Double Reduction Rear Axle, wurde die Kraft über Zahnräder etwas nach oben übertragen, um dann auf die Halbachsen, auf die Hinterräder die Leistung zu bringen. Der Satz war etwas verschachtelt, es tut mir leid. Aber der Typ 59...
Aber ich habe es gut verstanden.
Der Typ 59 ist in Schönheit gestorben. Ja. Muss man sagen, das war das große Problem von Bugatti, dass er auch seinem Sohn Jean, der ein hervorragender Designer und auch ein super Ingenieur war, der aber auch den Nachteil hatte, nicht die Universitätsausbildung, ich habe es vorhin schon erwähnt, gehabt zu haben, dass der im Grunde sich an viele Sachen halten musste, die der Alte vorgegeben hat. Er wollte gerne eine unabhängige Vorderradaufhängung einführen, durfte nicht. Das Einzige, wo er sich verwirklichen durfte, war zwei obenliegende Nockenwellen und Design. Aber alles andere, was aus dem Bugatti weniger einen Bugatti gemacht hätte, sondern ein moderneres Fahrzeug, was verwechselbar gewesen wäre mit anderen Marken, hat Ettore Bugatti ihm verboten. Es ging sogar so weit, dass ein bereits konstruierter Tourenwagen, der Typ 57A, später umbenannten Typ 63, der eine vordere Einzelradaufhängung hatte, den haben die Ingenieure und Jean Bugatti intern als Crème de Menthe, also Pfefferminzcreme, haben sie das Auto getauft, damit, wenn der Alte zugehört hat, er zufälligerweise reinkam, damit er nicht wusste, über was die gerade geredet haben. Und Ettore Bugatti hat das spitz bekommen, dass da ein Auto gebaut worden ist mit vorderer Einzelradaufhängung, Tourenwagen, Nachfolger vom Typ 49, ja, den ließ er einstampfen, den Wagen, und hat einen Wutausbruch gehabt. Und der Wagen hatte auch einen schräger gestellten Kühler. Also Blasphemie.
Sakrileg.
Sakrileg. Ja. Sakrileg. Ja. Ja, und das war im Grunde in den 30er Jahren das Problem von Bugatti. Die Autos fuhren immer noch extrem gut. Sogar so gut, dass Sir Malcolm Campbell, damals Weltrekordhalter zu Wasser und zu Lande, einen Bugatti 57S, der nach wie vor starre Achsen hatte, allen anderen Autos vorgezogen hat. Er hat gesagt, die Technik wirkt zwar veraltet, aber die Autos fahren sehr gut. Die fahren sehr ausbalanciert, Getriebe sind gut und die Autos sind insgesamt als Allrounder, hat Sir Malcolm Campbell noch in der Zeitschrift Field 1937 geschrieben, der beste Allround-Sportwagen ist der Bugatti 57S. Den er bestellt hat, den hat er dann 8 Wochen später zurückgegeben, weil er President of the British Motoring Trade wurde, British Motoring Industry wurde und er natürlich dann keinen Bugatti mehr, ein welsches Produkt fahren durfte, sondern er hat dann einen 4,25-Liter Bentley als Next Best zum Bugatti Typ 57S gekauft. Ja, ein bisschen lange Antwort auf Ihre Frage, was der Fehler vom Typ 35 war.
Ja, aber ich glaube schon verstanden. Eigentlich war der Fehler die
mangelnde
fehlende,
Weiterentwicklung.
Fehlende Weiterentwicklung.
Und auch dann irgendwann das mangelnde Geld.
Mhm.
Aber man muss ja sagen, Ironie, obwohl der Bugatti 59, der ab Ende 33 kam und bis 35 eingesetzt wurde, der übrigens nicht mehr Kunden zum Kauf angeboten wurde, nur nach der ersten Saison haben 4 Engländer die 4 Werksrennwagen kaufen dürfen, der hat trotzdem noch gegen Auto Union, Alfa Romeo und Mercedes durch einen überragenden Fahrer, Jean-Pierre Vimy, der praktisch bis auf wenige Rennen der einzige Bugatti-Werkspilot dann blieb. Ab und zu wurde noch Robert Benoit eingesetzt und ab und zu ganz selten noch Grover Williams, der den allerersten Monaco Grand Prix 1929 gewonnen hat, in einem grünen Bugatti. Das nur am Rande, hat der überlegene, wirklich Weltklasse-Fahrer Jean-Pierre Vimy diesen Typ 59 bei einer ganzen Menge von Rennen noch auf 2. und 3. Plätze gefahren.
Mhm.
1934 hat René Dreyfus noch einen allerletzten Grand Épreuve für Bugatti im Typ 59 gewonnen, den großen Preis von Belgien, das war der letzte Grand Prix-Sieg für Bugatti. Allerdings muss man sagen, die Mercedes sind nicht zum Rennen angetreten und die beiden führenden Alfa Romeo Piloten Louis Chiron und Achille Vasi haben sich beide gegenseitig den Sieg nicht gegönnt und haben sich gegenseitig rausgekegelt. Und
passiert heute auch noch.
René, das soll manchmal noch passieren. Ne? Vettel, Webber, Hamilton, Rosberg oder Button, Hamilton. Ja, da gibt es so einige Duelle.
Wie viele von diesen Autos sind denn eigentlich heute noch übrig? Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, das kann man gut beziffern. Von den grob 600 gebauten Grand Prix Bugattis, also inklusive der Vierzylindermodelle, der A-Variante der Teclas und der 51er, also grob 600, 620, 630 sind gebaut worden. Heute überlebt haben etwa 1500.
Wie viele?
1500 haben von den 600 überlebt.
Ah, okay. Ich bin kurz drüber gestolpert. Wir haben hier also das ähnliche Phänomen wie bei 300 SL Flügeltürern?
SSK und anderen Autos.
Mhm.
Es gibt auf verschiedenen Kontinenten Autos mit derselben Chassisnummer.
Also sprich, eine Felge reicht, um da drumherum einen neuen Typ 35 aufzubauen.
Ich sag mal so. Sie sind gerade, wie Sie es richtig gesagt haben, über meinen üblen Scherz kurz gestolpert.
Ich war schon bei der nächsten Frage, dann dachte ich mir so, Moment, die Zahl kann nicht stimmen. Schon klar. Ja.
Die Sache ist die, es gibt da diese Regel 3 out of 5, wenn 3 Teile der 5 wichtigen Teile eines Autos, Motor, Getriebe, Vorderachse, Hinterachse und Rahmen, wenn 3 echt sind, also mehr als 50%, dann ist das Auto echt. Gab es ja diese Regel früher in England. Viele Autos haben einige echte Teile. Und viele Autos sind schlicht und einfach komplette Replikas.
Mhm.
die in Argentinien sogar mehr oder weniger vom Band laufen. Sogenannte Pürson Argentinier. In England können sie auch eine komplette Toolroom-Replika kaufen. Wirklich richtig gute Autos. Von den 600 gebauten Autos. Am meisten haben natürlich die überlebt, die nicht im Rennen hart eingesetzt worden sind. Insofern ist es umso erstaunlicher, dass der originalste Typ 35, der heute vielleicht noch da ist, der Monaco-Siegerwagen von 1929 ist, der hat einfach die Gnade des Schicksals hat ihn überleben lassen. Hier im Nationalen Automuseum steht das Auto.
Wo nur ein noch paar alle, Meter weg von uns.
Ein paar ja, Meter genau. weg. Alle neuen Lackschichten, die das Auto jemals hatte, ja. sind sogar noch drauf.
Ja. So, es gibt eine Stelle, wo man noch den grünen Lack
ja,
sieht.
Ja, und den grünen Lack von Grover Williams 1929 von Monaco sieht. Und dann blau, weiß, rot, wieder blau. Ja, das ist die absolute Ausnahme. Also ich sage jetzt mal nicht als Scherz gemeint, richtig sehr, sehr gute Grand Prix gibt es vielleicht 5 bis 10 Typ 51 und vielleicht 30, 40 Typ 35 von den Typ 37 mit Vierzylindermotoren. Da gibt es ein paar mehr, da gibt es vielleicht 40, 50. Aber vielleicht ein Drittel hat als gute Autos überlebt. Sowas.
Ich finde es ja gar nicht so erstaunlich, dass welche überlebt haben. Ich finde es ja eigentlich noch viel erstaunlicher, dass so viele Autos verschwunden sind. Kann man das irgendwie nachvollziehen, wo diese restlichen Autos abgeblieben sind? Ich meine, Bugatti, das war doch immer was ganz Besonderes. Das hat man doch nicht einfach so weggeschmissen.
Naja, Sie müssen sich überlegen, dafür gibt es mehrere Gründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg führten die Franzosen die Hubraumsteuer ein und die, Sie wissen ja, dass in Frankreich die Autos schon immer nach ihren Steuer-PS bezeichnet wurden. Ein Deux Chevaux ist ein 2CV, in Deutschland Ente genannt. Ein Quatre Chevaux, typische Modellbezeichnung für französische Autos, ist ein 4CV und das sind nicht, das Auto hat nicht 4 PS, sondern 4 Steuer-PS. Das ist die Einstufung für die Versicherung und für die Steuer, für die Straßenbenutzungssteuer. Und so ein Bugatti 35 hatte halt 13 Steuer-PS. Und ein Bugatti Typ 50 hatte 35 Steuer-PS. Diese Autos waren nach dem Zweiten Weltkrieg schlicht und einfach kaum noch zu finanzieren. Sie haben Unmengen an Benzin geschluckt, was auf einmal unvorstellbar teuer war, weil auch aufs Benzin unglaublich Steuern draufgekommen sind. Dazu enthielten sie eine ganze Menge wertvollen Metalls. Und Ende der 50er Jahre gab es außer ein paar Verrückten, die die Autos damals schon geliebt haben, hauptsächlich in England, ein paar in Frankreich, waren solche Autos im Gegensatz zum neuen Käfer nichts wert. Sie waren ihr Geld wert in Metall. Und dazu kam natürlich auch, dass, weil gerade die Rennautos, die Grand Prix Autos, die wurden natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch für Rennen, zum Rennfahren genutzt. Die wurden genutzt, bis der Bugatti-Motor tot war und durch einen BMW- oder Ford-Motor ersetzt worden ist. Gibt heute noch einen Typ 37 in den USA, der mit einem zeitgenössischen Ford-Motor läuft. Und der Besitzer würde einen Teufel tun, da ein Replika-Bugatti-Motor einzubauen, weil er sagt, das ist zeitgenössisch korrekt. Dieser Typ 37 hat einen Ford-Motor. Und so kam es natürlich, dass diese Autos wie ein alter Schuh, den sie nicht mehr neu besohlen können, der einfach fertig ist, der landet dann irgendwann auf dem Schrottplatz. Ja. Der 35B von Monaco, der landete 1954 auf dem Schrottplatz, weil ihn keiner mehr brauchte. Nur der Schrotthändler war so geistesgegenwärtig und hat dieses Auto so schön gefunden, dass er es nicht verschrottet hat, sondern hat es bei sich hinten in die Halle gestellt. Und dieser Edmond Escudier, der das Auto 1954 bekommen hat auf seinem Schrottplatz, der hat es fast 50 Jahre behalten. Und er hat erst Jahrzehnte später rausgekriegt, dass er als 7-Jähriger dieses Auto 1929 in Monaco hat siegen sehen. Das sind die Geschichten, die gibt es heute nicht mehr. Aber wenn der Escudier das Auto nicht gerettet hätte, wäre es halt verschrottet worden. Dann gibt es ihn heute nicht mehr. Aber das hat Das sind persönliche Schicksale.
Und er hat es noch nicht mal den Schlumpfbrüdern verkauft, habe ich
gehört. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Er wollte nicht, dass es restauriert wird. Und er wollte es in Südfrankreich halten. Und später wollte er im Grunde, dass es auch in Monaco bleibt. Es war ja jahrelang dann auch im Museum von Fürst Rainier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist im Grunde durch gewisse Zufälle hierher gekommen. Aber das klingt jetzt extrem pathetisch. Manchmal denke ich, die Autos suchen sich auch den richtigen Ort, wo sie hin sollten.
Das ist ja auf jeden Fall ein schöner Ort hier.
Ja, ist kein schlechter Ort. Gibt wenig bessere, wenn überhaupt.
Wann hat das denn begonnen, dass man den Wert von diesen Autos wirklich zu schätzen begonnen hat? Kann man das irgendwie sagen? Sie haben gerade gesagt, nach dem Krieg eher Schrottwert.
Naja. Wo sind denn nach dem Zweiten Weltkrieg aus Europa, hauptsächlich Kontinentaleuropa, alte Autos hingegangen? Nach USA. Und es gab eine ganze Menge Leute, die ein Geschäft daraus gemacht haben, hauptsächlich Belgier, Holländer, aber auch Franzosen, die ein Geschäft daraus gemacht haben, historische Automobile von Europa in die USA zu verschiffen. Weil die Amis waren als erste reich. In den 50er Jahren waren die Amis im Reichtum von uns Deutschen, aber auch von anderen Europäern Lichtjahre entfernt. Das heißt auch, man bekam schon in den 50er Jahren wieder Flausen in den Kopf und konnte sich Dinge leisten und sich mit Dingen beschäftigen, wo wir in Deutschland von der Mentalität ja immer bis vor ganz kurzer Zeit immer nur was Neues haben wollten. Und was Gebrauchtes, Altes wurde ja auch in der Gesellschaft nicht unbedingt als positiv wahrgenommen.
Es war halt alt.
Es war alt. Du kannst dir nur einen alten Gebrauchtwagen leisten. Warst gesellschaftlich anerkannter, wenn du das neueste Produkt hattest und das möglichst regelmäßig. Und wenn du dich dafür krumm gelegt hast. Aber es war nicht cool, auch vom Zeitgeist nicht, ein altes Auto zu haben. Und die Amis waren in den 50ern schon so reich, und außer den Schlumpfbrüdern gab es wenig Bekloppte. Und die Amis hatten nicht nur das neue Auto, sondern haben auch angefangen, Automobilsammlungen zusammenzukaufen. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass der Pebble Beach Concours d'Elegance bereits 1950 zum ersten Mal stattgefunden hat. Und als damals noch als Wettbewerb für neue Autos, weil man natürlich historisch auf das immer geguckt hat, was Europa gemacht hat. Europa war historisch das Vorbild. Man hat gern nachgemacht, was die Europäer gemacht haben. Aber den Zeitgeist, den haben in den 50er und 60er und 70er bis zum Vietnamkrieg die Amis bestimmt. Auch noch danach. Nicht nur was die Musik angeht, wir haben doch ständig über den großen Teich geguckt. Die Amis waren technologisch führend. Die Amis waren genau wie die Engländer teilweise, aber da haben wir Deutschen immer so ein komisch verqueres Verhältnis bis vor kurzem gehabt. Zu den Amis haben wir aufgeschaut, zu den Engländern nicht. Und die Amis haben aus Europa gekauft, was sie kriegen konnten, egal ob es Kunstwerke, Autos oder sonst was war, und haben dort Sammlungen aufgebaut. Weil die Amis hatten alles, nur keine Tradition. Die Amis hatten alles, sie konnten sich nur nicht mit irgendwelchen Kunstgegenständen, die sie selber geschaffen hatten, umgeben. Das kam erst, ja, ich bin kein Kunsthistoriker, aber Pop Art und so weiter, ernsthaft selber Sachen kamen nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil vor dem Zweiten Weltkrieg musste der Ami auch wie blöd arbeiten. Und erst in den 50ern wurde der Ami im Verhältnis zu uns undenkbar reich und konnte sich dann auch leisten, Dinge zu tun, die wir in Europa weder mentalitätsmäßig noch geldmäßig, weil erstmal Butter aufs Brot musste, uns überhaupt vorstellen konnten.
Sie haben vor kurzem, Sie haben ja mehrere Bücher schon geschrieben über das Thema Bugatti.
Ja.
Sie haben vor kurzem ein neues Buch rausgebracht über den Typ 59, den wir vorhin schon angesprochen haben. Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie gehen Sie an so ein Projekt ran, ein Buch zu schreiben über ein Auto, das vor knapp 100 Jahren gebaut worden ist. Wie macht man das? Wälzt man da Archive, so wie hier eben auch eins vorhanden ist? Oder aus was für Material speist sich so ein Werk?
Sie müssen sich erstmal fragen, warum mache ich das? Und meistens gären solche Projekte einige Jahre. Und ich muss sagen, bei Typ 59 war das so, ich habe das vorhin schon gesagt, ich finde, es ist der mit Abstand schönste Vorkriegsrennwagen, der jemals gebaut worden ist. Er ist ein romantisches Auto. Es gibt nicht viele. Es sind insgesamt nur 8 Typ 59 haben jemals existiert in der klassischen Grand Prix-Konfiguration. Und dann müssen viele Dinge zusammenkommen. Beim Typ 59 war es so, dass ich in vielerlei Hinsicht sehr viel Glück hatte und von den Besitzern irgendwann waren alle Autos in Händen von Menschen, die wirklich Enthusiasten sind und die mich mit dem Projekt auch unterstützt haben. Während wir jetzt sprechen, es gibt insgesamt 5 Typ 59, die sehr originale Autos sind. 4 der Werksrennwagen der Saison 1934, die alle im Frühjahr 1935 an englische Privatfahrer verkauft worden sind. Und ein Auto, was zum Sportwagen umgebaut worden ist und 1937 und 36 als Sportwagen in Frankreich extrem erfolgreich war. Und diese 5 Autos haben überlebt. Und von den 8 ursprünglich als Grand Prix hergestellte Typ 59. Die anderen sind auseinandergenommen, Chassis haben überlebt, Teile haben überlebt. Aber diese 5 Autos haben überlebt. 1 ist bei Ralph Lauren in den USA. Ein weiterer ist nur 5 Meilen entfernt bei einem New Yorker Immobilienmogul, Greg Manoogian, der einzige wirklich sehr reiche US-Amerikaner, den ich kenne, der Sozialist ist. Passt auch in gewisser Weise zu Bugatti. Einer ist hier in der Sammlung Nationales Automuseum. Das ist der berühmte Earl Howe-Wagen. Einer ist bei dem Apple-Designer, der Name Apple fiel vorhin schon mal, bei dem Apple-Designer und Freelancer Mark Newson, sehr bekannter Industriedesigner. Und einer ist in der Hand von Fritz Burkhardt, der während wir hier sprechen etwa 10-mal an meinem Handy angerufen hat. Das ist irgendwie so typisch manchmal, weil er irgendwas wahrscheinlich zu irgendeinem Bugatti wissen will. Und diese 5 Menschen, die haben mir sehr geholfen, weil sie alle sehr scharf waren, dass ein Buch entsteht. Es gab noch nie ein Buch über den Typ 59. Wir haben den großen Vorteil, dass das Bugatti-Archiv, das Werksarchiv heute hier in diesen Hallen ist, womit wir auch Pläne reproduzieren konnten auf einem Niveau, wie man das normalerweise nicht kann, wenn man die Werkspläne scannt. Woanders ist es etwas schwieriger, da anzuklopfen, weil die alle in Firmenhand sind. Und außerdem hat es sich ergeben, dass Pebble Beach ein spezielles Typ 59-Jahr machen wollte, wo man alle überlebenden Autos noch zusammentragen wollte zu einer Klasse. Das hat mich auch lange Zeit gekostet, alle zu überzeugen, ihre Autos gangbar zu machen. Und in Pebble Beach von Rémy Dagegen, heute einer der besten Autofotografen, Franzose, zu fotografieren, die Autos rüberzubringen, entweder per LKW, die aus New York oder die aus Europa rüberzufliegen. Und das alles ist gekommen, irgendwann reift so ein Gedanke. Irgendwann tragen sie es mit sich rum. Dann kam noch der große Zufall, dass 2 Archive zugänglich wurden, die uns vorher verschlossen waren. Und so haben wir...
Welche waren es?
Das war einmal Dominique Pascal, ein Archiv in Frankreich bei Versailles, was das Nationale Automuseum gekauft hat. Dadurch wurde es mir zugänglich. Und das andere war das Charles Levy Archiv, was der Fritz Burkhardt gekauft hat, was eigentlich auf einer Auktion bei Gooding versteigert werden sollte. Und Fritz Burkhardt, wirklich ein Mäzen der Marke und heute einer, der die Bugatti-Fackel trägt, der zum David Gooding gesagt hat, du versteiger nicht die einzelnen Lose. Sagt dem Charles Levy, wir finden einen Preis, wir finden einen angemessenen Wert, dafür bleibt alles zusammen und ich übernehme alles. Und das hat der Fritz Burkhardt gemacht. Und dadurch hatte ich auch noch Zugang zu den ganzen privaten Aufzeichnungen von Pichetto, dem Chefkonstrukteur bei Bugatti des Typ 59. Und manchmal steht so ein Projekt unter einem guten Stern. Und sie merken auf einmal, dass eine ganze Menge Dinge passen, die vorher nicht gepasst haben, wo es sich einfach nicht gelohnt hat. Trotzdem bin ich noch durch ganz Europa gefahren und habe in Bildarchiven mit Engelszungen mir Einlass verschafft, um Bilder zu scannen. Und so haben wir unglaublich viel historisches Bildmaterial, was unveröffentlicht war. Und durch den Zugang zu diesen beiden Archiven, Werksarchiv und Dominique Pascal, hier im Nationalen Automuseum, plus das Charles Levy Archiv, wo die Aufzeichnungen von Picchetto waren, und dem Pebble Beach Jahr, wo wir die Autos drüben fotografieren konnten. Und wir haben 3 Autos laufen lassen während der Pebble Beach Tour. Ich durfte den Earl Howe Wagen bewegen. Wenn Sie vorher Typ 35 gefahren sind und dann mal Typ 59 fahren dürfen über 200 Meilen, dann wissen Sie, wo der liebe Gott das Manna holt. Jedenfalls nicht beim Dorfschreiner. Das ist ein Satz aus dem Comic von Walter Mörs, falls Ihnen das was sagt. Das ist wie wenn Sie einen normalen Carrera fahren und fahren dann einen Turbo S. Ja? Und die Schaltung ist genial. Sie sitzen sehr tief im Auto und Sie fahren da in Kalifornien die Küste lang und sagen Sie, der Besitzer tut's nicht, ich darf's für den Besitzer tun. Das ist, ja, da sind sie dann einfach mal ein paar Jahre mit was beschäftigt, wo sie denken, ich könnte meine Zeit auch noch sinnloser verbringen. Weil ein Typ 59 Bugatti, von dem es 5 überlebende Autos gibt, ein Buch von 920 Seiten zu machen, die Welt braucht's nicht, aber es hat mir Spaß gemacht. Und obwohl es einen exorbitanten Preis hat, verkaufe ich sogar manchmal ein Buch, weil das Buch sehr schön geworden ist. Dank der Designerin Christiane Patic, eine ehemalige Bugatti-Designerin, irgendwo schließt sich der Kreis.
Jetzt müssen Sie uns schon den Preis verraten.
Ja, die Volksausgabe kostet 1.595 Euro. Und die Mark Newson Edition, die sogenannte Limited Edition, kostet 15.900. Das ist dann die Mittelpreisige. Und die teure Edition, die Ultimate Edition, wo dann auch noch ein Ständer für das Buch neben dem Aluminium Schuber dabei ist. Die Mark Newson Ultimate Edition, das ist auch noch schön, dass der Industriedesigner für mich die ganzen Schuber und Füße entworfen hat. Die kostet 59.000 Euro.
Und Sie glauben... Aber erstens mal hat man dann Mark Newson Original.
So ist es.
Ich meine, es gibt ja 6 Leute auf der Welt, die das mindestens kaufen müssen.
Ja, also ich verkaufe die Bücher nicht wegen meinem Text da drin, sondern ich verkaufe die Bücher wegen Christiane Patics Design und ich verkaufe die Bücher hauptsächlich, weil sie können nirgendwo billiger ein von Mark Newson signiertes Original mit Nummerierung und Stempel bekommen. Wenn Sie ein Sideboard von ihm kaufen, ist da keine Unterschriften, keine Nummerierung drin und das kostet 80.000. Das heißt, Sie kriegen das Buch praktisch geschenkt.
Ist für Sie aber nicht so schön jetzt.
Ich werde es überleben. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr viel Schweiß und Tränen gekostet hat. Also manchmal werden Sie bei so einem Projekt, ich habe das mit der Hilfe meines US-Sozialisten, der hat den Großteil finanziert, alleine wäre es nicht machbar gewesen. Das ist, wie sagt der Engländer, a labor of love.
Aber es ist doch toll, dass es da ist.
Ja, es ist toll. Es ist halt nur kein Buch über einen zeitgenössischen Ferrari. Da wäre der Markt größer. Mhm. Ja, es ist eine ganz spezielle Marke aus einer ganz speziellen Zeit mit einem ganz speziellen Gründer und einer ganz speziellen Familie, die mit nichts zu vergleichen ist.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war es nun tatsächlich mit dem Bugatti Typ 35 hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich sag ganz herzlich Danke. Danke an meinen Gast Julius Kruter, der in dieser Folge nicht nur eins der bedeutendsten Rennfahrzeuge der Automobilgeschichte hat lebendig werden lassen, sondern uns auch in eine längst vergangene Zeit des Motorsports entführt hat mit faszinierenden Details aus dem großen Schaffen von Ettore Bugatti. Vielen, vielen Dank dafür. Danke außerdem an Tobias Reichle und Florian Urbitsch vom Nationalen Automuseum The Low Collection. Toll, dass wir in diesem wirklich außergewöhnlichen Museum diese Folge von Motorikonen aufnehmen konnten. Und natürlich danke ich auch euch allen da draußen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben über alle drei Teile hinweg. Ich freue mich, wenn wir uns schon ganz, ganz bald wieder hören zu einem anderen sehr spannenden Auto hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neuwert. Klingt unglaublich für so ein erfolgreiches Rennauto, aber ein paar klitzekleine, also es war irgendwie ein Holperer drin. Hat er gerade ein Buch geschrieben, das leider ungefähr genauso selten bleiben wird wie der bla 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 nochmal.